Den Grad deiner spirituellen Erleuchtung und deiner inneren Reife erkennst du, wenn du längere Zeit auf engstem Raum mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammenlebst. Das habe ich auch schon erlebt und ich denke, das kennst du auch, das kennt ihr auch. Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Die Kunst zu leben. Heute ist es eine Soul-Talk-Folge wieder mal mit meinem lieben Freund Adrian Winkler und wir haben tatsächlich genau darüber gesprochen, was braucht es eigentlich für eine erfüllende Partnerschaft? Wir haben ganz offen auch aus unseren vergangenen Erfahrungen von weniger erfüllten Partnerschaften gesprochen und haben ja so mal ein bisschen analysiert, woran ist das vielleicht auch manchmal gescheitert, was hat da vielleicht nicht gut funktioniert, worauf hätte man besser achten müssen und was sind so die entscheidenden Faktoren, damit eine Partnerschaft wirklich gelingen kann, dass sie erfüllt sein kann. Und da kamen ein paar sehr interessante und vielleicht auch außergewöhnliche Punkte raus. Also nicht so der klassische Standardkram. Ja, man muss natürlich über alles miteinander reden. Man muss ehrlich sein, man muss offen sein. Also wir sind nicht an der Oberfläche geblieben, sondern wir sind sehr, sehr tief auf einige Punkte eingegangen, die du so vielleicht in der Form noch nie gehört und vielleicht auch noch nie durchdacht hast. Und deswegen wünsche ich dir jetzt bei dieser Folge viele spannende neue Erkenntnisse und vielleicht mögt ihr ja diese Folge auch mit eurem Liebsten oder eurer Liebsten zusammenhören und das als Grundlage nehmen, als Anstoß, als Impuls, um über das ein oder andere miteinander zu sprechen und vielleicht die ein oder andere Sache sogar zu korrigieren. Teilt es übrigens auch bitte sehr gerne mit den Menschen, die euch lieb sind. Und Adrian und ich würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify gebt. Gerne auch eine kleine Rezension, was euch an dieser Folge oder unserem Podcast gefallen hat. Vielen, vielen Dank für euer Feedback, eure Unterstützung, unseren Podcast sichtbarer und erfolgreicher zu machen. Genau dafür machen wir das und dafür brauchen wir deine und eure Hilfe. So, und damit geht's jetzt los mit dem heutigen Soul Talk, der heutigen Podcast-Folge über erfüllende Partnerschaft. Let's go!
So, wie steigen wir jetzt da rein? Das ist sehr ein heikles Thema, würde ich sagen. Partnerschaften, aber plötzlich sind wir so mit dem Thema in so einem Bereich von, da wird es ja fast schon persönlich sozusagen. Ne? Da können wir unsere Maske gar nicht mehr aufbehalten, wenn wir über Partnerschaften reden.
Wenig Themen, die so emotional beladen sind wie Partnerschaft, vor allem auch noch, wenn sie auch noch erfüllt sein soll.
Ja, genau. Vor allem ist es bei uns ja auch so, glaube ich zumindest, dass es bei dir auch mal so war, dass du ja auch schon mal Partnerschaften hattest, die nicht erfüllend waren und vielleicht sogar auch für die andere Person, mit der du zusammen warst, nicht erfüllend war, weil du vielleicht auch in der Partnerschaft noch ein anderer Mensch warst sozusagen.
Ja, definitiv.
Und ich glaube, wir können auch beide behaupten, dass wir derzeit in sehr erfüllenden Partnerschaften uns befinden und deswegen haben wir ja so einen A-B-Vergleich.
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau das, wo wir heute vielleicht einfach mal so die Spielwiese aufmachen, einfach mal so reflektieren, unsere eigenen Erfahrungen. Mhm. Was hat sich denn vielleicht einfach geändert?
Mhm.
War es Zufall, dass wir jetzt plötzlich in einer erfüllenden Partnerschaft sind? Oder was sind so vielleicht auch Schritte gewesen, die eigentlich unausweichlich sind, um vielleicht genau in so einer Partnerschaft sich wiederzufinden irgendwann?
Ja, genau. Also ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, auch im Vorfeld dazu. Und ich glaube, es gibt natürlich so ein paar allgemeingültige Dinge, die jetzt auch jeder, sage ich jetzt mal, sofort hinkriegen würde. Was ist wichtig für eine erfüllende Partnerschaft? Ja, natürlich muss man sich vertrauen und natürlich muss man ehrlich sein. Und was weiß ich, gut, über Treue könnte man einen eigenen Podcast machen, was das bedeutet eigentlich.
Stimmt.
Aber das sind so klassische Dinge, aber ich hätte heute vielleicht sogar auch mal so ein paar Punkte, die vielleicht nicht gleich, jedenfalls nicht alle, gleich auf dem Schirm sind bei jedem, dass sie wichtig sind. Ne?
Mhm.
Also soll ich mal starten? Wir können ja bei so Ping-Pong-mäßig was du
unbedingt. Genau so.
Also der erste ist, der ist für mich ist der schon tatsächlich eigentlich banal, trotzdem würde ich ihn gern sorgen, weil ich glaube, wenn ich jetzt so in mein Umfeld schaue, ich weiß nicht, wie es bei dir in deinem Umfeld aussieht, ist es das, was trotzdem am wenigsten gelebt wird. Und zwar würde ich sagen, ein Element für eine erfüllte Partnerschaft ist einfach nichts brauchen vom anderen, inklusive des anderen. Nichts brauchen, nur wollen. Also den anderen zu wollen, obwohl man ihn nicht braucht. Das ist aus meiner Sicht was, was auch früher in meinen Partnerschaften, wo es vielleicht auch mal nicht so gut war, vielleicht nicht bei allen, aber bei einigen schon der Punkt war, da wo entweder ich oder auch die andere Person abhängig war. In meinem Fall war es jetzt nie eine wirtschaftliche Abhängigkeit, aber es war eine emotionale Abhängigkeit. Ich brauchte durchaus früher mal eine, oder es war sogar zweimal, würde ich sagen, eine Partnerin, um mich ganz zu fühlen, um mich geliebt zu fühlen, um was auch immer. Und ich hatte es auch schon andersrum. Und das ist was, was ich jetzt mit Patricia zum Beispiel die ganzen Jahre überhaupt nicht habe. Da gibt es weder ein emotionales Brauchen. Wir haben sichergestellt, dass es auch keine finanzielle Abhängigkeit geben wird. Ich habe immer drauf auch geschaut, sie zu unterstützen, dass sie auch ihr Business groß und erfolgreich macht, dass sie auch mich finanziell nie brauchen wird. An dem Punkt sind wir mittlerweile. Das ist sehr hilfreich für die Beziehung übrigens auch, weil sie das selber total stärkt. Also das ist mal so ein Punkt, den ich mir sorgen würde.
Und mal kurz nachgehakt, was glaubst du, an was man das vielleicht auch erkennen kann, dass man in irgendeiner Form jemanden braucht, gerade im Moment?
Ja, man kann sich ja zum Beispiel die Frage stellen, was wäre, wenn der Mensch nicht mehr jetzt im Leben wäre? Was entstehen für Probleme?
So, okay. Also in Form von Trennung, nicht von Tod, oder?
Ja, sowohl als auch. Weil ich glaube, auch dieses Brauchen ist schon auch eine existenzielle Frage. Na, stell dir vor, du hättest eine finanzielle Abhängigkeit von jemandem. Oder wie es bei, ich glaube, da mache ich jetzt kein Klischee auf, aber ich würde das schon so behaupten, bei vielen Frauen auch immer noch so ist, dass zum Beispiel der Mann die Finanzen macht. Der kennt sich aus, der weiß alles mit dem Geld zum Beispiel oder so. Und so nach dem Motto, wenn der das nicht macht, wer macht das? Ich kann das ja gar nicht, weiß das gar nicht. Und das sind schon so Abhängigkeiten, wo man dann merkt, so wenn der Mensch jetzt nicht da wäre, könnte ich ja eigentlich gar nicht wirklich existieren. Da komme ich an Teile von meinem Vermögen nicht ran. Ich weiß es mit den Versicherungen oder ich hätte irgendwie bestimmte Absicherungen nicht mehr. Und das führt ja dann auch zu diesen, man braucht sich gegenseitig und zu diesen unguten Verbindungen, die dann da auch entstehen. Ne? Und deswegen glaube ich, wenn man sich einfach mal die Frage stellt, wenn der andere Mensch jetzt nicht da wäre, egal ob man sich jetzt trennt oder ob der Mensch versterben könnte, was ja immer passieren kann.
Klar.
Oder einfach schwer krank wird und nicht wirklich da ist, dann was ist dann das, was bei mir passiert? Was ist das, was dann fehlt? Welche Probleme entstehen dann? So, und dann gibt es vielleicht so ein paar emotionale Themen, dass man sagt, Mensch, dieser Mensch würde mir fehlen, der ist einfach ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben, da würde in meinem Herzen einfach was fehlen. Okay, das ist eine Sache. Aber brauchen im Sinne von, dann kann ich nicht mehr glücklich sein. Oder ich kann nicht, also ne, kann man ja bloß die ganzen Lieder durchgehen. Am besten die ganzen Schlagerlieder. Wenn du durchgehst, dann weißt du eigentlich schon, dass das alles auf diesem toxischen Verständnis von Liebe und Beziehung aufgebaut ist. Ne? Ich kann nicht ohne dich, meine bessere Hälfte. Warum eigentlich meine bessere Hälfte immer? Ne? Also was bin ich denn eigentlich für eine Hälfte, wenn meine Partnerin oder mein Partner die bessere Hälfte ist?
Sehr gut.
Und so weiter. Also kann man sich einfach mal die Frage stellen, ist es einfach ein durch und durch eine Ergänzung, eine Erweiterung, eine Vertiefung meines Lebensglücks oder ist es der Ersatz für das, dass mir eigentlich ganz grundsätzlich im Leben was fehlt, was ich ohne diesen Menschen nicht herbekommen würde? Natürlich nicht so in der Form, aber ich könnte auch ohne Patricia glücklich sein in meinem Leben. Das ist ganz klar. Das weiß sie auch. Auch sie könnte glücklich sein ohne mich. Wir wollen nicht ohne einander glücklich sein. Es ist unsere Lieblingsvariante, das Miteinander zu sein. Aber es würde auch ohne gehen. Und das lässt uns frei.
Ich glaube, das ist für viele absurd, ne? So nach dem Motto, es könnte auch ohne meine Partnerin in meinem Leben ganz gut gehen. Na, so, hä, wie? Dann liebst du sie ja gar nicht so richtig. Ja. Doch, total, maximal.
Absolut.
Und zwar genau deshalb kann ich sie maximal lieben.
Genau,
Liebe lässt frei. Weil es auch ohne sie geht. Ja, Liebe lässt frei. Genau, perfekt.
Richtig. Ja, ich brauche dich. Ne? Das ist so ein Satz, den man sich gegenseitig gerne sagt und man meint es gut. Im Endeffekt, wenn du auch mal systemisch hinschaust, ne? Auch familiensystemisch und auch energetisch, wenn man mal ganz offen hinschaut, stell dir mal vor, ein Mensch sagt zu dir, ich brauche dich.
Das ist auch eine Bürde, ne?
Total. Es ist eine totale Fesselung an der Stelle auch. Es macht Druck, es belastet, ja. Es braucht dich an der Stelle. Das heißt, es geht nicht ohne dich. Das heißt, du hast eine massive Freiheitseinschränkung an der Stelle auch.
Das Toxischste, was ich da jemals live am Tisch miterlebt habe, wo quasi sämtliche Bestecks an dem Tisch gleichzeitig runtergefallen sind, inklusive Kinnladen, war, dass mal eine Dame am Tisch gesagt hat zu ihrem Mann, also wenn du dich mal verlässt, dann werfe ich mich vor den Zug. Mhm. Wenn du mich mal verlässt, werfe ich mich vor den Zug. Dann so, alright, cool. Dann Nachtisch. Das war okay, krass. Und vor allem halt da auch, na, sein Gesichtsausdruck.
Ja, klar.
War so, what the fuck?
Ja, absolut.
Also es das heißt quasi, ich bin in meiner Entscheidung, was ich jetzt in meinem Leben frei tue, quasi eigentlich im Prinzip fast ein Mörder? Oder wie sieht es dann aus?
Richtig, genau. Und das ist auch ein Bindungsprinzip sozusagen, mit jemandem an sich zu binden.
Ja, ne? Natürlich.
Also wenn ich dich verantwortlich mache für das, dass ich glücklich bin oder überhaupt leben will, dann gehe ich davon aus, dass du mich nie verlassen wirst, weil jetzt habe ich dir die Verantwortung für mein Leben übertragen. An der
genau.
Stelle.
Ja, genau. Ich hoffe ja, du bist dir dessen bewusst mit allem, was du tust. Ne?
Exakt.
So nach dem Motto. Also sei vorsichtig, was du machst.
Ja, genau. Und wenn man so in so einer Verliebtheitsphase ist oder eben Schlagertexte oder Liebestexte zu ernst nimmt, dann sagt man sich das so, ich kann nicht ohne dich, ich will nicht ohne, okay, ich will nicht ohne dich ist was anderes, ne? Aber ich kann nicht ohne dich, das Leben ohne dich macht keinen Sinn mehr, nur mit dir und ich brauche dich und diesen ganzen Scheiß, wenn man sich das alles mal überlegt. Wenn man verliebt ist, ist das alles okay, weil dann kommt es aus dieser Unzurechnungsfähigkeit des eigenen Gehirns, die halt da in dem Zustand auch gegeben ist. Aber je länger eine Beziehung geht und das tatsächlich echt eine chronische Haltung wird zueinander, das kann eine Beziehung aus meiner Sicht zerstören. Und tut es auch regelmäßig, ne? Ja.
Ja, mega. Absolut super wichtig.
Genau, also das war mein erster Punkt.
Also mein Punkt, der mir als allererstes einfällt, was für mich persönlich eine richtig erfüllende Partnerschaft ausmacht, ist, man muss im Himmels Willen bitte nicht alles immer zu zweit machen.
Ja.
Sondern für mich persönlich ist es genau das Gegenteil. Ich liebe es einfach so sehr und vor allem dann auch eben von Alina zu spüren, hey, do your thing. Mhm. Geh einfach, bitte. Soweit du willst, solange du willst. Na, mach dein Ding, weil ich weiß, das machst du ja nicht, weil du von mir davonläufst, sondern das machst du ja deshalb, weil du weißt, du tankst da für dich einfach mal wieder ein bisschen auf. Ne?
Genau.
Und dieses, ich greife noch einen dann mit ein her, sage ich mal. Es ist fast schon auch ein bisschen. Na, das kann man quasi fast nicht voneinander trennen, ist eben dieses Nicht-Persönlich-Nehmen. Also das ist quasi genau das, wenn jemand Zeit für sich braucht, das habe ich für mich gemerkt, dass in einer erfüllenden Partnerschaft beide in der Lage sind, durch das, wie sie auch an sich selbst, an ihren Themen gearbeitet haben sozusagen, dass sie das nicht persönlich nehmen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich fahre jetzt einfach mal alleine in Urlaub.
Ja.
Also da habe ich schon Beziehungen auseinandergehen sehen tatsächlich. Eben genau deshalb. Hast du eine andere? Wen triffst du da? Mhm. Also, hä, gar niemanden. Ich einfach nur, das war so fremd einfach, dass es nicht fremder sein könnte, dass jemand mal den Wunsch äußert, einfach mal ein paar Tage was für sich alleine zu machen sozusagen.
Ja, ja. Ich nenne das, haben wir schon mal über radikale Ehrlichkeit gesprochen, ich würde das radikale Individualität nennen.
Ja, genau.
Also, dass man
genau.
den anderen einfach so sein lässt und auch in seiner individuellen Lebensform und Wünschen auch unterstützt. Aber das ist gut, dass du das jetzt sagst, finde ich, den Punkt, ne? Weil der eigentlich genau andockt an dem ersten Punkt, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Weil wenn ich den anderen brauche, dann kann ich ja auch nicht den einfach gehen lassen, weil ich brauche ihn ja. Ja, weil ohne den Menschen, wenn der jetzt was, stell dir vor, du würdest jetzt irgendwas alleine machen, was mache ich denn dann? Ja, und manche Frauen oder auch manche Männer, die vielleicht in ihrem eigenen Leben für sich jetzt nicht glücklich sind, sind ziemlich sauer, wenn der andere Partner sozusagen dann seinem Lebensglück und seinen Hobbys und so weiter nachgeht und da so ein schönes Leben hat. Ne?
Genau. Ja, warum? Weil es natürlich einfach ein maximaler Spiegel ist von, na, man erkennt ja dann auch selbst, okay, krass, also ich kann jetzt eigentlich nur zu Hause sitzen und Däumchen drehen und warten, bis die Person wieder zurück ist, weil was mache ich denn sonst sozusagen? Ne? Das ist auch ein super Indikator, dass man eigentlich im Prinzip seine Identität abgegeben hat.
Ja, richtig.
Also ich identifiziere mich als Teil einer Partnerschaft und das bin ich sozusagen. Es gibt mich nicht mehr einzeln sozusagen. Ne? Und das kenne ich auch aus meinem Umfeld. Das kenne ich wirklich aus meinem Umfeld, wo ich einmal schon, das war, na, jetzt im Nachhinein war es eigentlich eher lustig, aber in dem Moment sind mir sämtliche Kugeln vom Christbaum gefallen. Ich rufe einen Kumpel an, hey, ich bin gerade in der Nähe, hast du mal wieder Bock, lass uns mal irgendwie ein Eis essen und lass uns mal irgendwie am Fluss spazieren gehen, einfach mal wieder quatschen. Also, ja klar, sicher, Schatz, der Adrian, der würde gerne mit uns ein Eis essen gehen. Ich so, hallo, warte mal ganz kurz. Stopp. Original, so war das.
Ja, das ist richtig.
Ich so, ey, warte mal ganz kurz. Habt ihr ein Doppeltelefon oder wie?
Ja.
Also,
ja.
Und das ist, glaube ich, in vielen Partnerschaften so nach dem Motto, wir. Es gibt nur noch jetzt wir. Und das finde ich so, wow, okay. Finde ich, ist für mich keine erfüllende Partnerschaft, wenn es am Ende nur noch wir gibt. Und ich achte da auch wirklich ganz arg darauf, alleine schon in meiner Formulierung, dass es immer noch auch mich gibt. Nicht so, ja, wir fahren jetzt dahin, wir machen das nicht. Na, ja. Auch schon erlebt, so, hey, Kumpel, wie sieht's aus, gehen wir wieder snowboarden und seine damalige Partnerin antwortet und sagt, nee, sowas machen wir jetzt nicht mehr.
Mhm, geil.
Also, aha.
Krass.
Krass. Okay.
Ja, krass. Ja, ich habe auch Erlebnis im privaten Kreis gehabt, vor einiger Zeit mal mit einer, guten Bekannten von mir, die ihrem Partner wahnsinnig vorgeworfen hat, dass der, also man muss dazu sagen, die haben zwei Kinder, auch noch zwei kleinere Kinder und so ein bisschen, na, ich möchte nicht sagen klassische Arbeitsteilung, eigentlich ganz im Gegenteil. Sie ist selbstständig und hat einen eigenen Laden und kümmert sich natürlich als gute Mama auch um die Kinder. Und er ist angestellt, hat einen guten Job und ist halt Papa. So, und was er halt macht, ist einfach, er ist halt ein Fußballer und er geht halt trotzdem, er nimmt sich seine Zeiten für sich, ne? Und er spielt trotzdem immer noch Fußball. Der trainiert zweimal in der Woche, am Wochenende ist Spiel, der geht mit den Jungs danach auch nochmal vielleicht mal einen trinken oder halt einfach so. So, und sie wirft ihm das jetzt mittlerweile so nach ein, zwei Jahren, am Anfang war das ja noch okay, aber mittlerweile nach ein, zwei Jahren wirft sie ihm das massiv vor, dass sie sagt, ja, der Arsch, der geht am Wochenende mit seinen Kumpels und der nimmt sich ja seine Zeiten und ich sitze zu Hause mit den Kindern und kann gar nichts machen. Das wirft sie ihm vor. Ne? Wo ich sage, okay, lebst du in Deutschland oder lebst du in Afghanistan oder wo wohnst du? Ja, wie ich das meine? Sag ich, ja. Er nimmt sich das, was er braucht. Du könntest dir es auch nehmen. Sagst du, ja, und die Kinder bleiben zu Hause sitzen. Sag ich, dann muss man miteinander sprechen und darf sagen, du, am kommenden Wochenende bin ich dran, möchte ich gern was machen. Und danach bist du dran, dann darfst du deinen Partner auch mal wieder in die Erziehung mit einspannen und darf man das partnerschaftlich lösen. Weil wenn du ihm einfach den Freiraum gibst und es eh klar ist, dass du zu Hause bleibst, dann nimmt er sich das, was er kriegen kann. Das kannst du ihm nicht vorwerfen. Man bekommt, was man toleriert im Leben.
Mhm.
Naja, dann haben die mal ein Gespräch geführt und mittlerweile nehmen sich beide wieder das raus und jeder in seinem
Raum. Geht er nur noch alle zwei Wochen zum Fußball?
Ja, tatsächlich ist es so, genau. Also sie machen einfach ein sauberes Jobsharing und das hat die Beziehung gestärkt. Das ist für die Kinder auch toll. Sie haben mehr den Papa. Der Papa lernt auch wirklich ein Vater zu sein und nicht nur der Versorger. Und kann trotzdem noch seinem Sport auch nachgehen und hat eine glücklichere Frau zu Hause. Und das ist entscheidend. Mm. Das hat die Beziehung gerettet an manchen Stellen auch, glaube ich. Mm. Weil plötzlich diese Frau wieder deutlich ausgeglichener ist. Ne?
Mm. Ja. Ja, das ist Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man einfach Dinge, Unzufriedenheiten dann nicht als quasi gegeben hinnimmt und dann einfach mit seinem, in seinem Leid sich suhlt sozusagen, sondern dass man auch in, eben in die Kommunikation geht. Aber ich würde sagen, Kommunikation lassen wir jetzt heute mal außen vor, weil das ist quasi der Kalenderspruch schlechthin. Oder ja, Kommunikation in der Beziehung ist alles. Da könnten wir natürlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Und so, dass es wichtig ist, ist natürlich ohne Frage. Aber wir wollen ja heute einfach mal eher so in die Dinge reingehen, die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich sind, oder?
Richtig, ja, genau. Da hätte ich gerne auch vielleicht, bist du fertig mit dem Punkt oder?
Mhm, ja, gerne, ja.
Weil dann würde ich gerne meinen nächsten bringen. Der liegt vielleicht nicht so auf der Hand erstmal. Mhm. Ich würde sagen, ein Faktor für eine erfüllende Partnerschaft ist, dass man auch die Kindheitswunde des anderen kennt. Weil jeder Mensch hat irgendwo eine Kindheitswunde oder die allermeisten haben eine Kindheitswunde. Und diese Kindheitswunde ist wie eine alte Narbe sozusagen, die mehr oder weniger gut verheilt ist. Und die sollte man zumindest kennen, um nicht aus Versehen vielleicht auch dran zu kratzen und die wieder zu öffnen. Das kann nämlich sehr, sehr große Probleme mit sich bringen. Damit geht es natürlich erstmal los, dass jeder seine eigene Kindheitswunde auch kennt. Ne? Aber darüber sich auszutauschen, sich dessen bewusst zu sein und sich immer bewusst zu machen, dass man nicht mit einem wie einem neuen Spielzeug zusammen ist, das makellos ist, sondern dass es einfach ein Mensch ist, der eine Historie mitbringt, der verschiedene Kämpfe schon in seinem Leben gekämpft und verschiedene Schlachten geschlagen hat und manche gewonnen und manche verloren hat. Und dass man da sehr achtsam auch damit umgeht, das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich sehe, dass viele Partnerschaften nicht an der Partnerschaft scheitern, sondern ungeheilten Kindheitsthemen, die sich dann in der Partnerschaft ausdrücken.
Hm. So wichtig, dass du das sagst, weil, na, ich habe das ja hier auch, glaube ich, schon öfter mal erwähnt, Alinas Vater macht ja auch Aufstellungsarbeit, systemische Aufstellung nach Hellinger. Und der hat zu Alina mal gesagt, wenn deine Jungs, die du da immer anschleppst sozusagen, na, wenn die keine Aufstellung machen wollen, sofort weg damit.
Krass.
Also so nach dem Motto, wenn die zu feige sind, ihrem eigenen Ich in die Augen zu gucken, und du das dann auch sehen kannst, was abgeht bei denen, wenn die sagen, nee, das will ich nicht, dass du das siehst, ich habe da Angst davor, dann sind es einfach Schisser, sonst auch im Leben.
Richtig.
Und die sind nichts für dich.
Ja, cool. Da ist viel Wahres dran.
Ja, aber natürlich radikal, klar, aber so ist er.
Ja, ist viel Wahres dran, auf alle Fälle.
Voll.
Ich sehe das auch bei uns im Mentoring-Programm, es gibt einfach Beziehungen, die wirklich wackelig sind und dann gehen die Leute gemeinsam in so ein Programm, machen gemeinsam so eine Persönlichkeitsentwicklung für sich jeder, aber auch als Paar. Und wenn beide wirklich mutig und zumindest offen sind, und das offen ist, mutig zu sein, da, also wirklich, wir haben Verwandlung von Partnerschaften, Leute, die schon halb vom Scheidungsanwalt gefühlt waren, die da wirklich so zusammenfinden. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich sehe auch leider Partnerschaften auch in meinem Programm, da wo vielleicht eine Person mutig ist und die andere sich einfach nicht traut, an ihre Themen ranzugehen, auch sich selbst gegenüber nicht, du kannst die Uhr dann auch stellen, die Leute gehen auseinander und dann durch so ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm noch schneller. Muss man echt sagen, das beschleunigt die Heilung, aber es beschleunigt auch die Trennung an der Stelle, weil die Dinge einfach offensichtlicher werden, es kommt einfach mehr Bewegung rein. Und dann ist es so.
Ne? Ja, voll.
Okay, also Kindheitswunde, mein zweiter Punkt.
Was sind für dich Tools, wo du sagst, ja, da kann man sehr gut da auch hingucken oder da kommt man sehr schnell auch wirklich an die Wunde ran?
Ich glaube, was du gesagt hast, also Aufstellungsarbeit ist definitiv immer noch aus meiner Sicht einer der Königswege oder eine Möglichkeit. Ansonsten
hast du schon mal eine gemacht
eigentlich? Ja, mehrere.
Ah ja, cool. Ja,
auf alle Fälle. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Also ich glaube, die erste, da war ich noch nicht volljährig.
Ach krass.
Ich bin durch meine Mama da schon hingekommen zu solchen Sachen.
Ach krass.
Ja, ja.
Aha.
Ja, da war es sehr beeindruckend damals für mich. War am Anfang ein Zuschauer und so, war da im Raum gesessen mit da war ich vielleicht 15, 16. Ich glaube, das war sogar, ich kann mich an eine erinnern, da hatte ich noch nicht mal meine erste Freundin, also muss ich vor 16 gewesen sein. Mhm. Ich hatte meine erste Freundin so mit ganz Ende 15, Anfang 16. Genau, und ich habe das beobachtet und fand das sehr skurril, ehrlich gesagt.
Klar.
Und genau, und dann, und in dem Alter sowieso, ne, bist mit in der Pubertät und so. Und dann das erste Mal, wo ich drin war, mich hat's so gerissen. Ich habe so geweint.
Ja.
Obwohl es gar nicht um mich ging, direkt, also mhm. thematisch, es ging natürlich trotzdem um mich. Ne?
Genau. Klar, Vertreter, oder?
Richtig,
genau. Kann man ja auch sein.
Ja,
ne?
Ja, genau, und, genau.
Und plötzlich wird jeder zum Medium. Ne? Man denkt ja. sich so, das kann ja alles nicht wahr sein. Und plötzlich bekommst du irgendwie so ein Schild um. Genau. Und plötzlich fühlst du anders, du bist jemand anders und denkst, hey, das gibt's jetzt nicht, was ist denn los? Machst plötzlich Dinge, die du nie machst.
Ja, ja, ja. Und ansonsten würde ich sagen, auch sonst einfach gute Persönlichkeitsentwicklungsprogramme, die mehr sind als ein oder zweitägiges Seminar, sondern wo man wirklich mhm. mal sich gemeinsam auf eine Reise zu sich selbst einlässt. Eine tolle Sache kann die Heldenreise zum Beispiel auch sein. Es gibt ja ganz mhm. viele Heldenreise-Seminare. Das geht natürlich mhm. schon sehr tief auch. Aber ich sage jetzt mal so in diesem Großraum, einfach gemeinsam wirklich Persönlichkeitsentwicklungsprogramme, nicht Seminare. Ich sage ja auch immer, ich habe keine Seminare mehr, ich habe nur noch Programme. Die Kunst zu leben ist der Einstieg in ein Programm sozusagen. Ne? Hm. Das zu machen, um gemeinsam wirklich eine Reise zu machen. Das ist, weißt du, wenn man zusammen einen Tagesausflug macht oder einen Wochenendausflug, ist das auch eine schöne Sache. Aber wenn man zusammen wirklich mal wohin reist und dort mal längere Zeit lebt, hm. ist das eine andere Art von dort sein und zusammen sein. Und das ist für mich auch bei der Persönlichkeitsentwicklung der Unterschied, dass man auch gemeinsam mhm. wirklich etwas macht, was einen, das wäre schon fast ein neuer Punkt für erfüllende Partnerschaft, dass man mal was zusammen miteinander macht, erlebt und entwickelt, was vielleicht über Haus- und Kindererziehung hinausgeht. Also was verbindet dich eigentlich mit deinem Partner, Partnerin, außer die Verpflichtungen, und die Verantwortung, die man vielleicht trägt für etwas anderes, was man gemeinsam auf die Welt gebracht hat, sei es was Materielles mhm. oder eben ein Leben oder auch mehrere mhm. Leben. Ne? Mhm. Dass man eine gemeinsame Vision hat oder entwickelt wieder. Ja. Gemeinsame Ziele, gemeinsame Projekte. Eben auch, nicht nur. Ja, das ist ja dein Punkt, ne, mit dem Individuellen auch. Aber halt auch. Ne? Und ich sehe, dass die meisten Menschen in Beziehungen eigentlich Zweckgemeinschaften führen. Es verbindet eine Aufgabe, soweit so gut, das ist dann auch so. Aber es sollte nicht alles sein. Jedenfalls nicht auf Dauer. Ne? Es gibt mhm. vielleicht mal einen Zeitraum, gerade wenn Kinder geboren werden oder wenn man ein Haus baut oder sowas. Ja, dann mhm. ist das natürlich, dann nimmt das so viel Raum ein, dass es halt dann auch mehr als ausreichend ist in dem Moment. Aber auf Dauer darf es einen schon ein bisschen mehr verbinden als nur dieses Verantwortungsthema.
Absolut. Mhm. Voll. Fertig?
Okay, dann würde ich sagen, ein Punkt, der auch unterschätzt wird, ist, es braucht in einer erfüllenden Partnerschaft früher oder später eine gemeinsame Geldphilosophie. Mhm. Oder eine Geldphilosophie, die sich aufeinander abstimmt irgendwo. Mhm. Die also irgendwo matcht. Aber wenn die nämlich nicht matcht, dann kracht die irgendwann, aber richtig. Also was da geht es um so Grundsatzfragen, finde ich, wie zum Beispiel, okay, wie sehen wir einfach Geld? Wofür benutzen wir Geld? Für Sicherheit oder für Freiheit? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Wie verwenden wir unser Geld für Konsum oder für Investition? Oder welchen Teil des Geldes, wie viel davon nutzen wir für Konsum und für welchen für Investitionen und überhaupt welche Investitionen. Oder auch so Dinge wie Großzügigkeit oder Sparsamkeit. Das darf man miteinander abstimmen. Ich stelle das echt oft fest. Also, du weißt es ja selber auch, ne? In Familien wird so oft über Geld gestritten. Und in Partnerschaften auch. Und deswegen glaube ich, so eine gemeinsame Geldphilosophie zu entwickeln, wo von mir aus auch jeder aufgrund seiner Persönlichkeit auch anders sein kann, aber man trotzdem darüber spricht und einen gemeinsamen Umgang findet, der sich dann trotzdem auch wieder ausgleicht vielleicht. Ne? Das ist sehr wichtig. Ja.
Hm, voll. Voll. Soll ich?
Ja, gern. Hast du noch was?
Ja, ich habe noch ein paar Sachen tatsächlich. Okay. Eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, die jetzt, ich würde sagen, schon auch in der Partnerschaft mit Lea, jetzt aber in der Partnerschaft mit Alina noch maximal viel mehr ist, dass man in der Lage ist, sich maximal auch für den Erfolg des anderen zu freuen. Mhm. Und das habe ich schon so oft miterlebt, dass es Neid innerhalb der Partnerschaft gibt. Der andere hat irgendwie lange an etwas gearbeitet, plötzlich klappt das und dann ist man plötzlich zurückgeworfen auf den eigenen, in Anführungszeichen, Misserfolg, weil vielleicht der Partner gerade auch, wenn dieses sehr konservative Bild von Mann, Frau plötzlich vielleicht sogar durcheinander gewirbelt wird, weil die Frau plötzlich irgendwie unternehmerisch erfolgreich ist und der Mann irgendwie vielleicht sogar eher in die Versorgerrolle entzogen wird sozusagen, dass man dann einfach spürt, wie der Mann sich gar nicht für die Frau freuen kann, weil er eigentlich in seinem eigenen Leid eher so ist, anstatt zu sagen, wie geil ist das, dass du das Ding da durchgerockt hast. Voll geil, vielleicht kann ich ja auch davon was lernen. Und da geht für mich persönlich die größte Tür auf, wenn man plötzlich voneinander, wenn man Bock hat, voneinander zu lernen, von den Erfolgen des anderen und vor allem eben, na, ich merke das so sehr, wie geil das ist, wenn die Alina einfach mit strahlenden Augen nach Hause kommt und sagt, hey, ich habe wieder eine neue Coachie und die ist der Wahnsinn und die hat auch gleich bezahlt und die hat gesagt, boah, wie günstig ist das eigentlich? Und dann habe ich jetzt noch eine Zusage für den neuen Coaching-Raum und ich habe mir jetzt neue Stühle gekauft für den Coaching-Raum, weil ich darf da alles neu einrichten. Wenn die da wie so ein kleines Kind so durch die Wohnung hüpft, so wie geil ist das alles, was gerade so passiert? Und dann hüpfe ich mit ihr, so eine, ja, voll geil, mega, cool. Und auch dieses Interesse an dem, hey, zeig mal die Stühle, hey, zeig mal, lass uns hinfahren in den Coaching-Raum. Mich interessiert mich auch so, voll geil. Mhm. So dieses Eintauchen in die Welt des anderen und nicht so, ja, schön, cool, dass das bei dir so gut läuft. Kenne ich auch alles, so, ne? Ja, es freut mich ja, dass das bei dir so gut läuft. Ja, ah, okay, cool. Merkt man aber nicht, dass du dich wirklich freust.
Also, so, ne? Ja, also da sprichst du wirklich einen Hammerpunkt an, finde ich. Also das ist, glaube ich, wirklich einer der wichtigsten Punkte, die es überhaupt gibt. So dieses Anteilnehmen am Leben und an den Freuden und Interessen des anderen. Ne?
Voll, ja. Voll.
Das nicht nur zur Kenntnis nehmen, was der andere berichtet. Ne?
Genau. Ah, einen neuen Stuhl, ja, schön. Cool. Kann ich jetzt weiter Wimbledon schauen?
Ja.
Ne, sondern wirklich einfach so das auch zu spüren, was das in dem anderen bewegt. Boah, wie geil. Ne? Und ich möchte es auch wissen. Ne? Ich möchte es auch spüren. Was ist denn das jetzt so genau, was dich da so glücklich macht gerade? Voll geil, erzähl doch mal. So diese Räume zu öffnen. Das finde ich, also das sind die größten Glücksmomente, ehrlich gesagt, die Alina und ich dann auch so in der Woche einfach so haben. Wenn sich einer wahnsinnig freut und der andere mit reingeht in diesen Raum der Freude. So. Und nicht draußen stehen bleibt mit verschränkten Armen. Aha, und wo ist mein Raum der Freude? Ne? So. Es hat einfach auch wahnsinnig viel damit zu tun, glaube ich, wie sehr man einfach auch bei sich ist und eben das nicht als fast schon Angriff auf die eigene Person nimmt, weil der andere jetzt irgendwas geschafft hat, erreicht hat oder sich über irgendwas freut und ich habe gerade nichts. Es ist so wurscht, selbst wenn ich gerade nichts habe, selbst wenn bei mir alles drunter und drüber läuft, da ist doch eigentlich genau der Punkt, weil ich kann mich natürlich immer mitfreuen, wenn es bei mir auch läuft. Na, natürlich. Aber eigentlich ist es doch dann eine richtig geilende, erfüllende Beziehung, wenn man merkt, der andere freut sich gerade vollkommen für mich, auch wenn bei ihm vielleicht gerade Dinge nicht so laufen, wie er sich das vorstellt. Na, dann merkt man doch diese Wahrhaftigkeit eigentlich.
Mhm. Ja, total. Ich merke, während du das jetzt so erzählt hast, ich glaube, da kann ich besser werden in dem Punkt.
Aha.
Also ich glaube, da bin ich manchmal sehr gut. Ich glaube, Patrizia würde es hoffe ich, bestätigen, muss ich mal fragen. Ich glaube, dass ich da manchmal sehr gut bin, aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt, manchmal fällt mir das, glaube ich, gar nicht so leicht, dann auch da voll mit reinzugehen und habe gerade überlegt, so, wann eigentlich nicht, weil du es auch gerade so gesagt hast, ne, da geht es viel darum, dass man bei sich selber ist. Jetzt, wenn man einen Beruf hat, wo man vielleicht, oder vielleicht hat das ja auch jemand in der privaten Situation, wenn man sehr stark bei jemand anderen ist, oder ich bin ja oft auch stark bei anderen, bei ihren Themen, bei ihren Herausforderungen, bei ihren Problemen und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann keine Zeit für sich selber nimmt, finde ich, dass irgendwie so das Reservoir der eigenen Möglichkeit, bei anderen sein zu können, sich in andere einfühlen und auch mitfühlen und mitfreuen und interessieren zu können, dass das irgendwann erschöpft ist. Und das ist gerade so das, wo ich drüber nachgedacht habe, wo ich mal gedacht habe, so ja, ich glaube, manchmal habe ich vielleicht schon in der Vergangenheit auch mal eine Phase gehabt, wo ich vielleicht sehr engagiert war im Außen mit anderen. Und wenn ich dann so zurückdenke an ein paar Dinge, wo sie mir dann auch was Begeistertes erzählt hat, dass ich manchmal da jetzt gar nicht so richtig mitgehen konnte, weil dieses Reservoir irgendwie erschöpft war, ne? Weil eigentlich die Zeit wirklich war, ich muss bei mir sein sozusagen. Ne? In dem Moment, glaube ich, bräuchte es dann auch eine offene Kommunikation, da sind wir wieder beim Punkt, ne? An der Stelle, dass ich sage, hey, ich finde es super schön, ich freue mich auch echt mit dir, ich kann es dir gerade nur nicht so zeigen, weil, und das dann auch vielleicht mal zu erklären, warum ich es vielleicht gerade nicht so kann. Ne?
Ja, ja, genau.
Weil das der andere, für den anderen ist es total enttäuschend. Ne? Das kennen, glaube ich, viele, wenn man vom Seminar heimkommt oder eben hat was Schönes erlebt und will die Begeisterung zu Hause ausdrücken und da kommt nichts vom anderen. Ne? Und vielleicht ist dann eher, da ist vielleicht die Tendenz sehr stark da, dass man dem anderen das vorwirft, so nach dem Motto, dich interessiert es auch nicht. Ne? Ist ja egal. Ne? Und beim anderen ist vielleicht die Tendenz da so, ja, okay, wieder deine Themen, okay, ja, ich habe gerade eigentlich gar keinen Bock und gar keinen Nerv jetzt dafür auch noch irgendwo. Es interessiert mich gerade auch ehrlich gesagt nicht so sehr. Und dann wird draus so, du interessierst dich nicht für mich.
Ja,
aber ich interessiere mich schon für dich, ne, aber in dem Moment kann ich vielleicht gerade nicht. Also das ist mir gerade so aufgefallen an dem Punkt, ne?
Sind wir doch wieder beim Thema Kommunikation angelangt.
Ja, definitiv, ja, und auch beim Thema Selbstachtsamkeit, ne? Also ich glaube, eine erfüllende Partnerschaft gelingt nur, wenn sich beide oder mindestens mal einer, aber am besten beide, wirklich selbst gut in der Balance haben. Weil das Gefühl, das ich in mir habe, das werde ich verbreiten. Wenn ich Chaos in mir habe, werde ich Chaos verbreiten. Wenn ich Liebe in mir habe, werde ich Liebe verbreiten. Das ist ein ganz normales Prinzip. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge, dass man lernt, sich selbst in Ordnung zu bringen und zwar jeden Tag immer wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn man es halt gerade mal nicht ist und dann eben sowas auftritt, dass man es dann auch kommuniziert, du, ich bin gerade eben nicht in Ordnung für mich, ich bin gerade nicht in der Balance, ich bin gerade drüber, ich bin gerade müde, ich bin gerade was weiß ich was, das dann zu kommunizieren tatsächlich, ja.
Und das ist für dich dann der Punkt von Selbstachtsamkeit, wenn man merkt, man würde sich gerade mitfreuen wollen, kann aber gerade nicht, weil man gar nicht die Ressourcen hat, sich jetzt mit dem anderen zu freuen, das zu kommunizieren. Ist das für dich dann der Anteil der Selbstachtsamkeit oder was war das in dem Beispiel jetzt gerade mit diesem wirklich sich in die Welt des anderen auch aktiv eintauchen? Was war da die Verknüpfung mit Selbstachtsamkeit?
Die Selbstachtsamkeit wäre für mich an der Stelle, wo ich sage, okay, da erzählt mir jetzt jemand was und ist ganz offensichtlich begeistert und eigentlich würde ich mich vielleicht auch gern für den Menschen freuen, weil mir der Mensch wichtig ist und wenn ich mich für einen Menschen interessiere, wirklich interessiere, interessiere ich mich für alles, wofür sich dieser Mensch interessiert. Obwohl ich mich dafür eigentlich gar nicht interessiere, aber ich interessiere mich für den Menschen. Patricia interessiert sich für Dinge, da würde ich keine 5 Sekunden vielleicht drüber nachdenken für mich in meinem Leben, aber da ich mich einfach sehr für sie interessiere, interessiere ich mich für alles, wofür sie sich interessiert. In einem gewissen Rahmen zumindest mal. Ne?
Ja.
Zumindest das, was es bei ihr macht sozusagen, vielleicht nicht so sehr für die Sache. Also die kann sich zum Beispiel für Ernährung und für alles Mögliche, was mit Kochen und mit Gewürzen und was weiß ich zu tun hat, die interessiert sich dafür in einem Maße, das ist außergewöhnlich. Ich könnte ich interessiere mich dafür auch ein Stück weit, aber nicht so. Aber ich interessiere mich halt für sie. So, und wenn ich das jetzt aber an der Stelle in dem Moment nicht teilen kann, wenn da jetzt jemand was auslebt oder erzählt und ich komme in dem Moment da nicht mit, ich komme da nicht rein. Das Gefühl, es erzeugt sogar einen Widerstand in mir, dass ich mir denke, oh, ja, nicht jetzt, können wir morgen drüber reden. Jetzt kommt die Selbstachtsamkeit, dass ich das bei mir wahrnehme und merke so, oh, okay, ich bin gerade keinem guten State. Das muss ich kommunizieren. Also ich muss mich kommunizieren, ich muss mich ausdrücken. Ne? Also jetzt nicht so, du, es interessiert mich jetzt gerade nicht so, ich will jetzt also nicht drüber reden, sondern du, ich bin gerade momentan nicht in der guten Verfassung, ich brauche gerade ein bisschen Zeit für mich. Ne? Dass man das Thema und somit auch die Person nicht abwertet.
Ja, verstehe.
Sondern dass man immer sagt, du, und da darf man auch vielleicht mal, das gab es bei uns auch schon mal, dass dann, egal worum es ging, ob das jetzt was sehr Positives war oder vielleicht auch mal ein Problem war, dass dann jemand sozusagen rausplappert einfach, ohne auch mal kurz vielleicht zu prüfen, ist mein Gegenüber gerade aufnahmebereit.
Ja.
Wenn man dann nach Hause kommt und man hat einfach echt einen heftigen Talk gehabt, dass das Gegenüber vielleicht auch mal kurz überlegt, ist derjenige gerade in dem Mood und in dem State sozusagen irgendwo in der Verfassung, dass er das gerade auch annehmen und tragen und mitfühlen kann, ne?
Der Klassiker, einfach vorher anklopfen, bevor man reingeht, in Form von, dass man sagt so, hey, ich habe sowas Geiles erlebt, Möchtest du es kurz hören? Darf ich es dir erzählen oder soll ich es dir später erzählen? Oder wie geht's dir gerade? Ich würde es dir voll gerne erzählen, ist jetzt gerade passend. So, ne? Dass man auch achtsam mit dem State des anderen umgeht und nicht einfach reinpoltert und sagt so, hey, weißt du, was mir heute passiert ist? Voll geil. Und dann ist man schon im Erzählen und merkt so, der andere interessiert sich gar nicht. Ja gut, ich habe auch nicht gefragt, ob es gerade passt. Vollkommen richtig. Auch wichtiger Punkt.
Sehr gut, genau. Und den Gedanken würde ich gerne mal gerade noch mal ein, zwei Punkte weiterspinnen. Mal wirklich aus der Praxis raus. Ne? Also ich kann es jetzt mal von uns erzählen. Patricia wird immer besser und immer achtsamer, auch in dem, wann kann sie mir was wie erzählen, sozusagen. Wann geht es mir wie, sozusagen. Ne? Ich habe ja auch intensive Tage, intensive Reisen. So, und es gibt einfach Türen, oder es gibt Phasen, wo bei mir die Tür auch mal für was zu ist, sozusagen. Ne? So, und dann fragt sie durchaus oft, du, kann ich das gerade mal erzählen, so wie du es gerade gesagt hast. Manchmal aber auch nicht. Und manchmal ist einfach die Begeisterung, sie ist ein enorm begeisterungsfähiger Mensch, ne? Oder auch generell ein sehr emotionaler Mensch, und dann poltert das gerade raus. Und dann fragt sie nicht. So. Jetzt ist es an mir, es zu sagen. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Es ist wie so ein Entscheidungsbaum. Jetzt könnte ich einfach, nicht sagen, dass ich mir denke, so, oh, eigentlich kann ich gerade nicht, aber gut. Lass sie einfach reden. Mach ein bisschen so, wenn es dich interessieren würde. Ne? Versuch ein bisschen mitzumachen. Ne? Oder versuch dich halt jetzt zu öffnen. Komm jetzt hier jetzt auch noch. Ne? Das kriegst du jetzt auch noch hin. Das führt zu einer Katastrophe früher oder später, weil man überfordert sich selbst und das ist eben keine Selbstliebe an der Stelle auch. Ne? Das ist nicht so gut. Ne? Jedenfalls nicht, wenn man das immer macht. Ne? Und mal vielleicht, ne? Aber es ist nicht gut, wenn man das immer macht. So, die andere Strategie ist, wenn nichts sagen nicht die Lösung ist, dann muss ich sagen. Das heißt, jetzt müsste ich sagen, du, ganz kurz, gerade geht's nicht. Können wir ein bisschen später drüber sprechen, weil ich bin gerade ziemlich müde, ich hatte einen langen Tag und das. So, und jetzt kommt's natürlich. Das findet die andere Seite oftmals, wenn die gerade in der Emotion ist, nicht sehr schön. Ja, aber für andere hast du immer Zeit. Ja, aber das und das, ja, aber wir hatten gar keine Zeit. Ja, aber ist doch gerade so schön und ich wollte es doch nur erzählen. So. Und dann ist es so wichtig, bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, total, ich verstehe das, aber jetzt brauche ich gerade mich. Und das kann dann dazu führen, dass in dem Moment dann entweder ein Konflikt entsteht oder dass jemand vielleicht in dem Moment enttäuscht oder beleidigt ist. Und das gilt es auszuhalten, aus meiner Sicht. Das gilt es dann auch auszuhalten. Und nicht das gleich so, ah ja, okay, gut, dann erzähl jetzt. Ja, dann erzähl halt jetzt schnell. Ne? Oder dann einen Streit anzufangen deswegen, sondern okay, dann ist es so, dann ist da jetzt eine Enttäuschung da und jetzt mache ich trotzdem mein Ding für mich. Und das ist ein vielleicht unvermeidbarer, holpriger Weg, der aber aus meiner Sicht extrem wichtig ist, weil man dann wieder zusammenkommt, drüber spricht und dann, also ich komme dann auch zu ihr, oder es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie jede Woche vorkommt bei uns, aber es ist ja schon zwei, dreimal vorgekommen, wo ich dann auch zu ihr komme und sage, hey, wenn du Lust hast, jetzt kannst du erzählen. Und in dem Moment ist sie dann vielleicht gar nicht so in dem State und sagt so, ja, Freund hat sich ja auch nicht interessiert, so ungefähr. Ne? Also so sagt sie das nicht, aber so nach dem Motto. Und sage ich, doch, es hat mich schon interessiert, aber ich war in dem Moment nicht in dem Zustand. Ne? Und mir ging es so, mir ging es so. Und dass man jetzt redet man um das, worum es eigentlich geht. Ne? Und ja, das finde ich so wichtig. Das finde ich Kommunikation in der Partnerschaft, dass man dann sich dann auch mal voneinander entfernt, auch wenn die Emotionen gerade nicht so gut sind, dann wieder zusammenkommt, wieder drüber redet. Und dann ist die Tür auch offen, dass man nochmal über das spricht. Und dann kann ich auch da sein. Und sie hat Verständnis dann vielleicht auch für das, warum bestimmte Dinge bei mir so waren. Ne?
Voll. Ich bin da auch ein ganz großer Fan von einfach wirklich einer wertschätzenden Kommunikation, dass das jetzt eigentlich auch im Sinne der anderen Person ist. Und zwar deshalb, und ich leite das dann wirklich auch so ein und sage, hey, aus Respekt vor dem, was du mir eigentlich gerade erzählen möchtest, muss ich dir ganz echt sagen, gerade im Moment kann ich dem nicht den Raum geben, dass es verdient oder denen das verdient, was du mir zu erzählen hast. Wäre voll geil, wenn wir das einfach zu einem anderen Zeitpunkt machen, weil dann habe ich da einfach noch, dann kann ich mich da viel mehr reinfallen lassen in das, was du mir erzählen möchtest. Und das hat es auch verdient, ehrlich gesagt. Und gerade im Moment wäre es dir gegenüber unfair, wenn du es mir jetzt erzählst, ehrlich gesagt. Also das kommuniziere ich fast schon auch immer so benefit-driven sozusagen, fast schon. Also du hast mehr davon, wenn du es mir später erzählst sozusagen eigentlich, ne? Hm. Das ja. ist natürlich, weißt du, was ich meine? Ja. Weil es ist auch Respekt gegenüber der Sache, die gerade erzählt wird.
Hm. Ja,
also es ist für dich auch noch geiler, wenn du es mir später erzählst.
Ja, ja, klar.
Und zwar aus dem und dem Grund, weil es gerade, ne, ich kann es gerade auch gar nicht aufnehmen. Genau, und das ist natürlich auch wieder ein bisschen ein Qualitätsmerkmal, wie du vorher sagst, ne? Wie reagiert dann die andere Person? Nimmt sie es dann persönlich?
Ja.
Oder sagt sie, geil, dass du es kommunizierst, dankeschön, cool, sprechen wir später.
Ja, genau. Ich glaube, da kommen alle Kindheitsthemen und
ja, ja, Ablehnung,
eigenen,
klar.
Genau, oder ja. eigenen Triggerpunkte kommen da dann hoch.
Klar. Ne?
Und zum Schluss wollte jemand nur erzählen, wie es bei einem Konzert war. Mhm. Am Ende des Tages liegt man sich in den Haaren wegen, du willst mich nicht, du interessierst dich ja. nicht, du willst nur immer deinen Scheiß machen, wie redest du mit mir?
Ja, ja, voll. Ja, voll, klar.
Ja,
klar.
Ja.
Ja. Klar, der Zahnpasta Deckel, der immer unten ist, ne? Sozusagen. Das waren ja schon öfter mal die Scheidungsgründe am Ende.
Ja, tatsächlich, wenn man mit Beziehungstherapeuten redet, ist wirklich, auch die bestätigen das immer wieder, also gerade das Thema Ordnung, das scheint wirklich einer der Hauptstreitpunkte in Beziehungen zu sein, ne?
Voll.
Ja, ist krass.
Voll.
Jetzt wollte ich dich gerade irgendwas Cooles fragen. Ja, so ein bisschen in die Richtung, also kennst du das von dir auch, dass du manchmal, wenn Alina was erzählt oder auch andersrum, dass da gerade mal der Raum nicht dafür da ist, dass du gerade in dem Moment nicht kannst? Also wie kommuniziert ihr denn das dann sozusagen bei euch? Oder was sind denn da so Muster, die du bei euch erkennst sozusagen? Habt ihr das irgendwie entwickeln müssen? Oder seid ihr einfach auch von Anfang an so gewesen, dass ihr das für euch schon konntet?
Nee, das hat sich schon ein bisschen eingeschliffen. Alina ist da viel radikaler als ich und auch viel, viel cooler, ehrlich gesagt, weil bei der gibt es dann aber auch gar kein Komma nach dem Nein, sondern einfach nur Nein. So, hey, wie sieht's aus? Machen wir jetzt das und das? Nein. Da gibt es auch keine Erklärung. So.
Geil,
ja, ja, voll. Und ich finde das aber cool mittlerweile, ehrlich gesagt. So, nee. Und dann bleibt sie einfach auch da, wo sie gerade ist. Weißt du, nach dem Motto, ne? Nein ist ein ganzer Satz, sozusagen, nach dem Motto.
Okay.
Aber ich weiß dann auch schon, ne, durch das, dass wir uns jetzt sehr, sehr tief und sehr gut kennen, warum sie sagt jetzt einfach nicht nein, weil sie mich ablehnt, sondern weil es gerade einen driftigen Grund gibt. Entweder sie macht was gerade zu Ende gemacht werden möchte, oder sie ist gerade null in der Stimmung, das zu machen oder darüber zu reden und so. Und da reicht es mittlerweile. Ich bin da nicht so. Und ich sage dann schon auch klar, warum es gerade nicht so geht, warum es gerade für mich nicht cool ist. Und das war bei uns tatsächlich noch nie so, dass irgendjemand dann gepisst war.
Ja.
Also so mit verschränkten Armen dann so. Also wir machen das dann tatsächlich eher so Slapstick-mäßig.
Spaß, ja.
Ja, genau.
Das machen wir auch.
Aha, aha, okay. Letztens, mein Gott, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen. Da war die Schwester von Alina da. Die Sophia aus Wien. Und die war gerade im Bad und hat die Tür aufgemacht und hat dann gehört, aus dem Kontext sozusagen gerissen, wie ich gerade zu Alina sage, weil sie mit ihrer Schwester an den Tegernsee gefahren ist, um da so ein Sister Day sozusagen zu erleben. So hier, na, schön in der Sonne und na, Badminton spielen, Tischtennis spielen und so. Und dann kommt sie aus dem Bad und hört, wie ich gerade zu Alina sage, glaubst du, dass unsere Partnerschaft überhaupt noch Sinn macht, wenn du ständig Dinge ohne mich machst? Und sie fassungslos einfach im Gang gestanden, so, das hat er jetzt nicht gesagt. Ich dachte eigentlich, der Adrian ist ganz anders, so, ne? Und hat halt nicht gesehen, dass wir halt miteinander joken, so, ne?
Ja,
ja, genau. Und hat es dann Alina dann so erzählt, so, hey, ich habe das gehört, was der zu dir in der Küche gesagt hat. Und sie so, hey, relax, es war Spaß. So, oh, Gott sei Dank. So,
okay.
Genau, also so gehen wir dann eher damit um.
Aber das ist übrigens eine perfekte Überleitung zu einer Frage, die ich da auch stellen wollte, weil, also ich bin mal gespannt, wie du das siehst, weil es heißt ja oft auch, ne, so eine gute Partnerschaft, da gibt es diesen Satz, was sich liebt, das neckt sich.
Mhm.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diesen Satz verstehen soll, weil die Frage ist, was ist denn Necken überhaupt? Ich sehe, also ne, ich habe euch ja auch schon oft zusammen gesehen und ich weiß jetzt, wie ihr das macht, so in etwa, und ich weiß, wie Patricia und ich das machen. Das würde ich als ein positives Necken verstehen. Ich sehe aber auch durchaus immer wieder Partnerschaften, wo ich sagen würde, da ist diese Grenze zum positiven Necken eigentlich überschritten, weil das ist ein fast nicht kontinuierliches, aber ein sehr häufiges Sticheln.
Das schon provozieren.
Ja, genau, das Provozieren, das hat auch immer so ein bisschen abwertenden Unterton. Das ist, ja, also Sticheln ist das beste Wort, das mir jetzt einfällt dazu. Also mir fallen da ein paar Leute ein, die sich gegenseitig immer so ein bisschen, ja, irgendwie nicht verarschen, aber so einfach schlecht anreden sozusagen. Ne?
Und kenn ich auch.
Zwar schon immer dann so mit so einem Lächeln und so, ja, ist ja nicht so böse gemeint, aber was denkst du denn, was steckt denn da dahinter? Also was ist denn da eigentlich die Botschaft hinter dem, wenn Leute die ganze Zeit sich so gegenseitig negativ auf den Arm nehmen? Ich hätte gesagt, das ist so eine Art von Aggressionsabbau irgendwo. Hm.
Vielleicht so zwischen den Zeilen kommuniziert, was eigentlich einen wirklich nervt, aber man möchte es nicht ansprechen sozusagen. Ne?
Ja, ja, richtig.
Kann ich mir auch gut vorstellen, habe ich auch schon echt auch mal beobachtet, sich auch vor allem den anderen so ein bisschen blöd von der Seite anreden, wo sich die anderen denken, so, ups, okay, das ist aber jetzt ein stranger Ton, ne? Aber die andere Person lässt es auch mit sich machen,
ja,
so.
Ja, ja.
So, hahaha, lustig. Wo sich dann der Rest schon irgendwie so Gedanken macht, okay, krass, schon rougher Ton, so, ne? Miteinander. Auch wenn das dann unter dem Deckmantel, das ist ja lustig gemeint, ne? Dann quasi so weggewischt wird, kenne ich auch. Mhm. Machen wir jetzt gar nicht, also ehrlich gesagt. Also necken auf jeden Fall. Mhm. Alles andere wäre dann quasi eher schon so diskutieren bis streiten, was ich auch gut finde, weil Reibung gehört, finde ich, immer dazu. Für mich ist ein bisschen auch...
Ich finde einfach so, das ist fast, da muss man fast in das Thema Humortechnik fast einsteigen, ne?
Aber absolut.
Es ist im Endeffekt, weißt du, es gibt den Oliver Pocher Humor und es gibt den Loriot Humor, sage ich jetzt mal. Oder, weiß nicht, vielleicht würde man aktueller Comedian einfallen als Loriot, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Also, es gibt Humor, der sozusagen einfach eine Situation in ihrer Komik darstellt und eher liebevoll ist, eher ein bisschen überzeichnet, ja, ein bisschen scherzhaft auf den Arm nimmt sozusagen. Und dann gibt es diesen Oliver Pocher Humor, der immer draufhaut, der immer stichelt, der böse ist, der sozusagen auch kein gutes Haar am anderen lässt, der die negativen Seiten des anderen betont, ne? Aber nicht auf eine liebevolle Art und Weise. Das ist, da kann man trotzdem mal drüber lachen, aber das ist nicht liebevoll. Und das, was ich sozusagen jetzt auch meine, was ich bei Leuten oft beobachte, und das gibt es zum Beispiel Patricia und mir ganz, ganz, ganz wenig, ganz wenig. So dieses, dass ich sozusagen so nach dem Motto, ja, naja, so ist sie halt, ne? Immer so ein bisschen von oben herab, ne? Ja, und das halt mit so einem verächtlichen Lächeln so wegtun, ne? Wo schon jeder meint, naja, ganz so meint das nicht, aber ich lasse sie trotzdem nicht gut ausschauen in dem Moment, ne? Und die Art und Weise, wie Leute in ihrem scheinbaren Humor miteinander umgehen, sagt in Wahrheit ganz viel über die Beziehung und über diese Leute aus.
Ja,
das ist eigentlich
wie so ein versteckter Kanal, den man so anzapft, ne?
Richtig, ja. Das ist eigentlich die Seele einer Beziehung zeigt sich im Humor, den man miteinander und übereinander hat. Ja.
Das ist gut zu wissen. Ich würde zum Beispiel, oder es ist gut anzusprechen, wissen tue ich es, Gott sei Dank. Ich würde niemals im Leben öffentlich irgendeinen Witz über die Alina machen, wo ich nicht zu 100% wüsste, dass sie den gleichen Witz über sich machen würde.
Richtig.
Und auch drüber lacht vor allem. Ne? Also so aus dem Nichts irgendwas plötzlich daherziehen, wo ich sie in eine Situation bringen würde, die für sie super unangenehm ist. So, okay, krass, dass er das jetzt einfach als Witz erzählt. Ich will nicht, dass die anderen das wissen, aber na, wo ich auch weiß, dass Alina das über sich anderen erzählen würde, sozusagen. Ne?
Ja,
das, absolut. Da muss ich mir 100% sicher sein, dass ich den anderen nicht entblöße oder in irgendeiner Form, wie du sagst, schlecht ausschauen lasse. Na, das ist das Respektloseste, was man machen kann in einer Partnerschaft. Und nicht nur in der Partnerschaft.
Ja, genau. Ja, und vielleicht auch wirklich die Frage, ist es wirklich ein kleiner, liebevoller Joke oder sticheln wir hier uns die ganze Zeit eigentlich gegenseitig, ne?
Ja, genau.
Sticheln sind einfach kleine Verletzungen, die aber trotzdem nicht so richtig wehtun. Man stichelt an der Oberfläche, ne? Weil man nicht in die Tiefe reingehen will. Aber besser wäre es, die Tiefe anzuschauen, da muss ich nicht immer sticheln. Ne?
Ja, aber viele tun dann doch auch weh, ne? Ja. Also wenn ich mich auf den Igel setze, na, eine Sache tut vielleicht nicht so weh.
Klar, das nervt. Mhm. Ne? Früher gab es so in der Schule, gab es so Leute, die dann immer so mit dem Finger gekommen sind und einen so ein bisschen auch so auf die Seite reingestichelt haben, so ein bisschen. Ne? Mhm. Am Anfang finde ich es ganz lustig, aber nach einer Zeit kann es unfassbar nervig werden. Mhm. Mhm. Und so ist das da, finde ich, auch.
Ja, voll Tropfenfolter.
Ja, genau. Ja, genau.
Ich möchte nur eine Sache ansprechen, die ich für mich gemerkt habe, die für uns sehr, sehr erfüllend ist. Und zwar haben wir, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich es sogar schon mal erzählt, finde ich aber als Inspiration ganz cool, einfach mal mitzugeben. Wir haben regelmäßig einen First-Time-Day. Heißt Dinge, die wir entweder beide oder zusammen das erste Mal machen. Und da uns immer wieder auch reinzubegeben, dass es eben nicht sowas gibt, sowas Ausgelatschtes, was man halt immer macht sozusagen, sondern einfach, dass es dann vielleicht einmal im Monat oder in irgendeinem Turnus quasi was gibt, wo man sagt, hey cool, lass uns das machen, das haben wir beide noch nie zusammen gemacht oder das haben wir individuell sogar beide noch nie gemacht, lass uns das mal machen, das ist mit Sicherheit cool, dass man beide zusammen eine Welt entdeckt, die vielleicht auch beide noch gar nicht kennen. Irgendwas Absurdes, keine Ahnung. Dass man sagt, hey, lass uns mal in irgendeine Oper gehen oder sowas. Na, oder lass uns irgendeine Galerie angucken, was wir auch nie machen würden vielleicht normalerweise. Oder lass uns mal zu einem ganz anderen Restaurant gehen, wo wir noch nie waren sozusagen. Mhm. Wo es total abgefahren ist. Ne? Wo man vielleicht irgendwas erlebt, Geschmäcker erlebt, die man auch so noch nie geschmeckt hat oder so. Und das gemeinsam, so dieses gemeinsam etwas erleben. Und es geht ja, im Leben geht's ja immer um die Erlebnisse, die man am Ende gesammelt hat. Und wenn die dann so auch mal erfrischend neu sind, habe ich das Gefühl, ist das für eine Beziehung, für eine Partnerschaft einfach immer super, auch ebenfalls erfrischend. So dass man sagt, ach geil, das war jetzt heute mal was ganz anderes. Mega nice. Cool, dass wir das gemacht haben. Und das machen wir regelmäßig. Das haben wir auch auf dem Schirm. So, hey, wann machen wir eigentlich mal wieder unseren First-Time-Day? Also wir reminden uns sozusagen dann auch gegenseitig. So, hey, was wollen wir denn eigentlich mal wieder machen? So.
Cool. Mhm. Mhm. Witzig, ja? Guter Tipp. Was ist das Nächste, was er als erstes macht? Oder als erste Mal macht? Da schon was?
Also wir waren letztens persisch essen. Das war für uns was komplett Neues, was mega geil war. Mhm. Es war so auch völlige Spontanaktion. Warst du schon mal persisch essen? Falls nicht, geh unbedingt. Mega nice. Ja. Super geil. Mhm. Das haben wir das erste Mal zusammen gemacht. Na, und durch das, dass das jetzt ehrlich gesagt auch erst eine Woche her ist, haben wir uns jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, was es als nächstes sein soll. Paddeln war mal eine Geschichte. Das haben wir eigentlich immer nur im Urlaub mit anderen gemacht. Also Paddle Tennis, genau. Das wollten wir jetzt noch machen. Und Stand-Up-Paddeln haben wir auch noch nie zusammen gemacht. Okay. Das wollen wir auch noch machen. Genau.
Cool.
Einfach so Sachen, wo man sagt, ach cool, lass uns das mal machen.
Mhm. Cool.
Genau, das war jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ja, finde ich gut. Sehr gut. Ich finde, da war einiges dabei heute.
Würde ich auch sagen. Mhm. Cool. Dann lass uns wieder zurück zum Sticheln gehen, würde ich sagen.
Genau.
Cool, danke dir fürs auch mit reinnehmen, auch für deine Offenheit und Ehrlichkeit, dass du sagst, ach, merke ich bei mir auch so.
Ja, dafür Thema. Sind die Gespräche da. Das glaubt uns ja immer keiner nach, aber wir führen die Gespräche eigentlich erstmal nur wegen uns selber.
Ist so.
Weil wir einfach gern miteinander reden und schon oft gesagt haben, ne, wenn wir miteinander reden, vielleicht ist das ein oder andere auch für andere Menschen interessant und das Feedback von euch zeigt uns, dass es tatsächlich so ist und dass ihr uns gerne zuhört. Da freuen wir uns auch weiterhin über Feedback.
Absolut. Vielen Dank auch für alles, was bisher so reinkam. Ich habe erst jüngst tatsächlich einfach, ne, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters, habe ich jetzt quasi erst gemerkt, dass man Kommentare unter Spotify schreiben kann. Wusste ich ehrlich gesagt ein Jahr lang nicht. Und jetzt darf ich alles im Nachhinein lesen, auch über oder unter unseren Soul Talks. Technik ist nicht so meins, weißt du ja. Dementsprechend freue ich mich jetzt immer wieder über jeden Kommentar, der da so drunter kommt. Du ja auch, du freust dich auch. Wir teilen uns die auch immer. Ja. Also wir machen dann immer Screenshots und schicken sie uns dann immer gegenseitig und freuen uns immer sehr, wenn ihr was drunter schreibt.
Genau, vor allem bei den freundlichen Kommentaren.
Genau, die anderen werden ja eh
gelöscht. Alle zensiert und so.
Eh.
Wie die da oben das so machen.
So, genau. Wie man es halt so macht als Influencer.
Genau.
Gut. In diesem Sinne freue ich mich auf nächstes Mal.
Ich freue mich auch. Mach's gut.
Also, du auch. Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.